Das Thema ist das große Bild der Ehe und dieses große Bild werde ich uns anhand von einem Puzzle ein bisschen aufleuchten. Eigentlich hat es viele Puzzlesteine, vielleicht schauen wir uns einfach mal 6, 7 an. Und egal, ob du verheiratet bist, noch nicht verheiratet oder wo auch immer du stehst, du wirst Gedanken hören, die nicht meine Gedanken sind, sondern einfach Kerngedanken der Bibel, die so klar sind, dass man auch keine Auslegung braucht, weil der Text versteht sich selber, der ist logisch. Aber wir dürfen sie umarmen, diese Gedanken, und sagen, ja, das stimmt. Und derjenige, der dich erschaffen hat, der hatte einen Plan für dein Leben. Und der hat dich als Frau oder als Mann erschaffen und das war kein Fehler, sondern Gott hat da alles richtig gemacht. So, und das erste Bild ist ein Bild aus den Sprüchen von einem Mann namens Agur. Die meisten der Sprüche hat ja Salomo geschrieben. Am Ende sind noch ein paar andere zu finden und unter anderem eben dieser Agur. Und er sagt, 3 Dinge sind mir zu wunderbar, 4 begreife ich nicht. Den Weg des Adlers am Himmel, den Weg der Schlange auf einem Felsen, den Weg des Schiffes mitten im Meer und den Weg des Mannes zu einer Jungfrau. So, dieser Mann hat Menschen beobachtet, hat Pärchen beobachtet, hat gesehen, wie Menschen zusammenkommen, hat Ehen beobachtet und er sagt, wie funktioniert das? Männer sind so anders als Frauen und dennoch hängen sie aneinander. Wie funktioniert das? Und er kommt auf 3 Beispiele und er sagt, eigentlich sehe ich dasselbe Prinzip und dieses Prinzip hat ein Geheimnis und dieses Geheimnis möchte ich euch heute mitgeben. So, und er spricht erstmal vom Adler, von dem Weg des Adlers im Himmel. So, jetzt beginnt wieder die Fahrradfahrsaison, zumindest für mich. Ja, ich habe mein Fahrrad schon, es wurde gerade gestohlen, aber jetzt nehme ich das Fahrrad von meiner Frau. Letztes Jahr gekauft, schon gestohlen. Also wieder das Fahrrad meiner Frau und ich freue mich, denn Fahrradfahren ist meine Sportart. Dann geht es wieder ein paar Kilos runter. Und während ich Fahrrad fahre, begegne ich meistens dem großen deutschen Adler. Wer glaubt mir? Niemand? Also so die kleine Version davon, irgendwelche Habichte und was auch immer. Ja, aber du denkst, Raubvogel, doch kein Adler. Aber sie haben genau dasselbe Prinzip, nämlich ein Vogel, der ein relativ großes Körpergewicht hat. So ein großer Adler kann 4, 5 Kilo wiegen und dann siehst du ihn fliegen und er müht sich gar nicht ab und er fliegt sogar hoch. Und du denkst, wie funktioniert das Ganze? Ist ja richtig krass. Vielleicht hattet ihr das in der Schule, vermutlich das Prinzip der Thermik. Darauf greift nämlich dieses Geheimnis zurück, dass dort, wo warme Luft ist, diese warme Luft steigt und der Adler sagt, warum soll ich mich abmühen, wenn jemand anders mein Diener ist, wenn die Luft mein Diener ist. Ich muss nur meine Flügel ausstrecken, ein paar Schläge und dann muss ich meine Flügel ausstrecken und dann geht es hoch. Und hoch und höher. Und das Bild ist, dann geht es diesem Adler so gut. Und das ist das Bild, der Weg des Mannes zu seiner Frau. Und dabei ist in diesem Bild gesprochen, und nun ist es ein Bild, da heißt es nicht, das ist die Frau, ist die Frau das Universum für den Mann. So, der Mann ist letztendlich der Frau in diesem Bild absolut ausgeliefert. In dem nächsten Bild noch viel mehr und in dem dritten Bild noch mehr. Da ist er ein kleines Schiffchen auf dem riesigen Ozean. Der Mann, das Schiff, stolzes Schiff und dann kommt der Ozean. Und gleich merkst du, okay, wer hat wirklich das Sagen? Natürlich der Ozean. Also wenn du als Mann in einen Sturm hineingerätst, dann wehe dir. Und jetzt kann jeder sagen, was für ein komisches Bild. Aber ich glaube, dieser Mann hat uns diese Bilder mitgegeben, weil er davon ausgeht, dass wir Menschen eigentlich glücklich sein wollen, oder? Wer steht morgens auf und sagt, ich habe richtig Bock, unglücklich zu sein? Nicht wirklich, oder? Wir wollen glücklich sein. Aber wie funktioniert das? Und dann gibt Gott uns Ratschläge und seine Ratschläge sind gut für unser Leben. Und hier ist ein ganz konkreter Ratschlag, nämlich du Adler, suche den Ort, wo Wind hochgeht. Und die Frage ist, wo geschieht dieses Prinzip der Thermik? Und das Geheimnis ist dort, wo die Sonne regiert. Dort, wo die Sonne die Erde anstrahlt, einen Felsen anstrahlt, dort erwärmt sich Luft und dort steigt diese Luft. Und die Frage ist, was für ein Felsen wirst du sein, du junge Frau? Wirst du der Ort sein, wo dein Mann erhoben wird, wo es ihm gut und besser und immer noch besser geht, wo er zur Ehre gelangt im Dorf, in der Stadt, wo auch immer in der Firma? Oder bist du so eine kalte Atmosphäre, wo der Adler sich abstrampelt und irgendwann mal sagt, scheiß drauf, ich habe keine Kraft mehr? Und das nächste Bild drückt eigentlich genau dieselbe Gedanken auf. Eine Schlange auf dem Felsen. So Schlangen lieben den gewärmten Felsen. Und dort, wo ein Fels gewärmt ist von Geheimnis der Sonne, dort ist der Felsen warm und dort fühlt sich die Schlange wohl. Und dort nicht, wo er nicht gewärmt ist, fühlt sich die Schlange eben nicht wohl und verkriecht sich. Das Geheimnis ist letztendlich nicht in uns. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir genau dieses Geheimnis verstehen. Es gibt eine Quelle der Liebe, es gibt einen Urheber, es gibt einen Schöpfer der Liebe. Und der Schöpfer der Liebe ist der Schöpfer von uns Menschen. Er hat uns nicht nur erschaffen, er hat nicht nur den Mann und die Frau, er hat nicht nur den Menschen erschaffen, sondern er selber ist die Liebe. Er hat die Liebe erschaffen. Er weiß, wie es funktioniert. Und er lädt dich ein, dass du ihn einbeziehst in dein Leben. Dass du ihn einbeziehst in deine Beziehungen, in deine Hauptbeziehungen, dass du nicht nur einfach sagst, ja, wird schon irgendwo werden, sondern dass du sagst, Gott, hilf mir dabei. Wir hatten gerade Taufe, gerade jetzt haben wir Taufe. Wahrscheinlich sind sie schon untergetaucht und wieder aufgetaucht in Ulm. Und bei jeder Taufe habe ich das Vorrecht, einen Taufkurs oder ein Taufgespräch durchzuführen. Und ich versuche den Leuten klarzumachen, dass Taufe von der Bibel etwas Einmaliges ist. Eine große öffentliche Entscheidung, ein Bekenntnis, das man abgibt. Aber das, was ich einmalig mache, darf ich eigentlich jeden Tag neu buchstabieren. Und so hat sich eigentlich Gott Ehe vorgestellt. Es gibt einen Tag, wo ein Mann zu seiner werdenden Frau sagt, willst du mich heiraten? Und wo sie sagt, willst du mich heiraten? Dieser Tag ist irgendwann mal und dann ist dieser Tag öffentlich vor allen Leuten und dann sprechen wir von der Hochzeit und dann kommt das Ja. Und dieses Ja ist öffentlich. Es ist kein verborgenes Ja, es ist nicht so ein heimliches Ja, weißt du, ich bin gerade zusammen, niemand weiß es, aber ich weiß es, sondern es ist laut. Aber dann gilt es letztendlich, das zu buchstabieren, was sie an diesem Tag eigentlich versprochen haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Und ihr Männer, ich verspreche euch, egal welche Frau du heiratest, sie ist wie ein Ozean und der Ozean ist nicht nur nett. Und sie ist wie ein Felsen und der Felsen ist nicht nur warm. Und sie ist wie die Luft und er herrscht nicht nur Thermik. Und deswegen stell dir eine Frage, die Person, die ich heirate, glaubt sie an dieses Geheimnis der Liebe? Glaubt sie an dieses Geheimnis der Sonne Gottes, dass wir uns anstrahlen lassen von der Liebe Gottes und umgekehrt genauso? Es ist so entscheidend, dass wir an dieser Stelle diesen ersten Knopf richtig hinbekommen. Zweites Bild. Vermutlich kennt jeder diesen Vers. Da lesen wir ganz am Anfang der Bibel drei Puzzlesteine, die sehr wichtig sind für die Ehe. Und hier kommt das erste Puzzlestein. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Einsamkeit ist nicht gut. Und hier in diesem Bild kommt erstmal die Diagnose von Gott. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und wir reden hier noch nicht von Ehe, sondern von der Tatsache, dass kein Mensch alleine sein soll. Punkt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gerade auch im Geistlichen nach Corona, dass wir nicht sagen, ja, weißt du, ich schaue gelegentlich irgendwelche Predigten, vielleicht sogar von der Mosaik, aber eigentlich bin ich alleine und Gott lädt dich ein Teil von Gemeinde zu sein, wo man sich kennt, wo man das Gesicht des anderen kennt. Ich freue mich so sehr, dass die Masken endlich weg sind. Und nicht nur das Gesicht, wo man das Lächeln, wo man die Art des anderen kennt, wo man die Schwächen des anderen, wo man gemeinsam, ich bete es fast jeden Sonntag und mir ist dieser Gedanke wirklich wichtig. Gott, ich danke dir, dass ich nicht der einzige Christ bin. Ich danke dir, dass andere Menschen auch an dich glauben, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Seid ihr bei mir? Hey, das ist so cool. Stell dir mal vor, du wirst der einzige Christ. Aber Gott sei Dank gibt es viele Menschen, die mit dir gemeinsam Jesus Christus nachfolgen. Die Diagnose von Gott ist, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und jetzt kommt die Lösung. Gott schafft für den Mann eine Hilfe. Und wir Feministen, wir lesen das und sagen, boah, wir sind noch keine Hilfe für den Mann. Und übersehen, dass dieser Begriff, der hier gebraucht wird, ein Begriff ist, den Gott für sich selbst gebraucht. Gott, der Herrscher des Universums, der Schöpfer, sagt, ich bin eure Hilfe. Ich bin euer Ezer. Und so ist die Frau als Ezer für den Mann geschaffen. Ist Gott weniger als wir? Nicht wirklich, oder? Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herrscher, Gott ist, ihm gebührt alle Macht, Gott ist nicht wenig. Das Problem ist, der Ausdruck von Hilfe hat nichts mit Rang und wer ist noch wichtiger, sondern hat irgendwas damit zu tun, dass sie in Beziehung treten. Eine Mama hilft ihrem Kind. Ein Vater hilft seinem Kind. Aber irgendwann kommt der Tag, wo ein Kind seinem Vater auch hilft, vielleicht schon mit 10 Jahren. Und Papa kommt und sagt, hey, kannst du mir den Rasen mähen? Ist der Sohn jetzt höher als der Vater? Nicht unbedingt. Also Hilfe hat nichts damit zu tun, wer wichtig ist und wer noch wichtiger, sondern setzt uns gemeinsam in eine Beziehung. Und zwar eine Hilfe, die ihm entspricht. Gott hat sich den Menschen so vorgestellt, dass wir letztendlich Mann und Frau gemeinsam, so unterschiedlich wie sind, aufeinander, ja zueinander gedacht sind. So, wir haben hier, ich werde das nicht rausdrehen, ich habe Angst, dass es heiß ist. Okay, ich liebe dieses Bild, deswegen werde ich es gebrauchen. Wir haben hier eine schöne Birne und die Fassung dazu. Und du kannst 2 Fassungen nehmen und du kannst sie irgendwie zusammenkleben, das mag auch halten, aber dann haben die eigentlich keine Funktion mehr. Oder du kannst 2 Birnen nehmen und die vielleicht auch miteinander verkleben in irgendeiner Art, aber das Ganze wird nicht wirklich halten und wird keinen Sinn ergeben. Es ergibt dann Sinn, wenn die Birne in die Fassung hineingedreht wird. Warum? Weil diese Glühbirne ist für genau diese Fassung gedacht. Der Topf hat einen Deckel. Der Füller braucht irgendwo ein Blatt. 2 Füller zusammen sind nett, aber ohne Papier zum Draufschreiben wirst du nichts erreichen, oder? Oder 2 Blätter allein ohne einen Füller zum Schreiben macht auch nicht so viel Sinn. Und hier sagt Gott, ich schaffe den Menschen und ich führe ihn aus seiner Einsamkeit in eine Zweisamkeit, in die Gemeinschaft hinein. Eine Hilfe, die um ihn sei, die ihm entspricht. Und eigentlich ist dieses Bild das Bild von einem Paar, das am Tanzen ist. Er tanzt mit ihr und sie tanzt mit ihm. Und beim Tanz lässt man sich einerseits führen, man lässt sich nicht aus den... geht nicht aus dieser Berührung heraus und man ist aufeinander geeicht. Man schaut auf den anderen. Ehe ist nicht irgendwie, wir leben zusammen in einer WG. Ehe bedeutet auch nicht irgendwie, wir leben einander nebeneinander her, sondern Ehe bedeutet, wir sind füreinander. Wir sind miteinander. Miteinander, aber nicht nur miteinander, sondern auch füreinander. Und beides ist wichtig. Wir können auch füreinander sein und nicht miteinander, das reicht nicht aus. Also wenn mir Leute kommen und sagen, ja, wir sind verheiratet, aber wir sehen uns nie, dann würde ich sagen, komisch. Ja? Also man mag ja füreinander sein mit dem Ehepartner, der in Australien lebt, aber man sieht sich nicht. Und ich sage, das ist keine Ehe, sondern beides braucht es, dass das Herz dem Herzen gut gesonnen ist, das Füreinander, aber eben auch, dass man das Leben wirklich teilt. Nächste Puzzlestück. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf ihn als Mann und als Frau und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. So Gott, der Herr, schafft den Menschen und jetzt kommt die Definition ab Stunde Null und die hat sich nicht verändert. Ich habe das hier neulich gesagt, als ich über Mental Health sprach. Es gibt Entscheidungen, die liegen in meiner Hand. Ich kann entscheiden, beispielsweise habe ich gestern dieses T-Shirt gekauft. Das ist meine Entscheidung, ob ich das T-Shirt kaufe, ob ich es trage. Aber ob ich ein Mann bin oder nicht, ist nicht meine Entscheidung. Selbst die Ehe durfte ich entscheiden. Natürlich nicht alleine, sondern ich durfte sagen, Pia, willst du mein Mann sein? Meine Frau sein? Und sie durfte die, aber dass ich als Mann geboren bin, diese Entscheidung habe ich nicht, sondern die hat Gott gegeben. Und in dieser Stelle sehen wir ganz am Anfang letztendlich so ein paar fast wie Grundgesetze. Gott schafft den Menschen, wie schafft er ihn? Als Mann oder als Frau? Und wenn du als Frau erdacht wurdest, erschaffen wurdest von Gott, dann stell dir nicht ständig die Frage, will ich eine Frau sein? Sondern lebe als Frau. Und wenn du als Mann erschaffen wurdest, dann sag nicht, ach, es wäre so schön, eine Frau zu sein, sondern lebe als Mann. Ich hätte nicht gedacht, als ich ein Teenie wäre, dass man das heute betonen muss. Aber ich glaube, wir leben in Zeiten, wo es wichtig ist, dass wir die Bibel lesen und nicht anders betonen, sondern einfach lesen, was es dort heißt. Gott schafft den Menschen und er schafft ihn als Mann und als Frau. Und gemeinsam sind wir im Bilde Gottes geschaffen. Und er segnet sie und er sagt, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Bei der Ehe geht es nicht nur um uns. Und auch in unserem Leben geht es nicht nur um uns, sondern Gott ist der Gott der Generationen. Das, was wir gestern erlebt haben, dass ein alter Missionsleiter, der über 130 Bauwerke gebaut hat, über ich weiß nicht wie viele Kirchen gegründet hat, irgendwann stirbt dieser Mann. Er muss abgeben. Versteht ihr, so ist das Leben. Das Leben bedeutet, geboren und irgendwann sterben wir. Und noch bevor der Tod drin war, stand es fest, dass das Leben eigentlich gedacht ist, dass wir Leben weitergeben. Und wo geben wir Leben weiter? In diesem Setting von Geborgenheit, in diesem Bund der Ehe, wo Menschen, wo ein Mann und eine Frau ein Ja zueinander haben, und zwar ein Ja, bis dass der Tod uns scheidet. Ich war viele Jahre Jugendpastor und ich habe das so gepredigt und mir war es so wichtig. Warum? Weil die Schattenseite von dem sehen wir links und rechts. Scheidung hier, Kinder, die groß werden in Patchwork-Familien, und das ist auch die Realität von Gemeinde heute. Und das darf sein. Warum? Weil Jesus lädt uns nicht ein und sagt, kommt ihr, die ihr alles auf die Reihe bekommt, ihr sollt mir nachfolgen, sondern Jesus lädt alle ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mit dem Leben nicht klarkommt, die ihr vielleicht schon geschieden seid, die ihr schon fünf, so wie diese Frau am Brunnen, fünf Lover hattet. Ich lade euch immer noch ein. Und genau in dieser Spannung dürfen wir Gemeinde bauen, dass wir einerseits wissen, es wäre so gut, wenn meine Kinder ihre Sexualität ausleben in der Ehe. Und ich habe eine Tochter, die ist so alt wie ihr. Die wird jetzt nächste Woche 21 Jahre alt. So, ich habe einen Sohn, der ist 18, so alt wie ihr. Und wisst ihr, was ich ihnen mitgebe? Das predige ich nicht jetzt jeden Tag, aber das predigen wir vom Leben. Bewahrt euch für den Schatz eures Lebens. Denn das, was Gott euch gegeben hat, ist so wertvoll und so stark. Und es wäre so gut, wenn ihr euch nicht zu sehr verletzlich macht. Und es wäre so gut, wenn ihr Kinder bekommt in diesem geschützten Rahmen. Noch ist es die Realität, ich hoffe, meine Kinder verstehen es auch wirklich und buchstabieren es. Wenn es schief geht, was werde ich tun? Sie bleiben meine Kinder. Dann lebe ich mit dem, dass es schief gegangen ist. Dann umarme ich das und so weiter. Und genau das ist Gemeinde. Wir haben gerade in den letzten Wochen so viele Paare reinbekommen. Und teilweise siehst du sogar Mann und Frau, gerade vor 3 Wochen. Und dann redest du mit der Frau und dann heißt es, ja, wir sind gerade getrennt. Und du siehst die Kinder und denkst, hey, bei wem wachsen sie auf? Und die Realität ist von Montag bis Freitag bei der Mama und Samstag, Sonntag beim Papa. Und die Realität ist nicht cool. Versteht ihr? Und wenn es der Fakt ist, dann leben wir als Gemeinde, dann leben die einzelnen Menschen und dann kommen wir und sagen, können wir euch irgendwie helfen? Aber es wäre so schön, es wäre nicht so. Oder wer heiratet, damit er im nächsten Jahr ein Jahr später die Scheidung erlebt? Oder wer heiratet, um zu sagen, naja, vielleicht 10 Jahre, schauen wir mal. Eigentlich haben wir doch diesen Wunsch in unserem Herzen, dass dieser Bund ewig wird, oder? Eigentlich haben wir diesen Wunsch, dass wir sagen, hey, dieses Jahr soll nicht kleiner werden, sondern größer werden. Und es liegt nicht an Gott. Denn zurück zu diesem Bild, die Sonne leuchtet doch immer, oder? Gott ist da. Gott scheint immer. Er ist die Liebe. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen. Das Problem von Ehe liegt nicht bei Gott, sondern liegt bei uns Menschen. Dass wir meinen, wir können ohne Gott. Oder dass wir meinen, dass anderes wichtiger wird. Ich habe gerade vorhin betont, dass es oft gefährlich ist, wenn wir die Ehe nicht an erste Stelle setzen und anderes reinkommt. Und das kann sein, dass wir zwar laut und deutlich sagen, du bist der Schatz meines Lebens, aber wir buchstabieren es irgendwie anders. Und Ehe bedeutet am Ende, gemeinsam hinzugehen und zu sagen, wie können wir einander lieben? Wie können wir füreinander da sein? 4. Puzzlestück. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mann und die Frau, und sie schämten sich nicht. So, es beginnt damit, dass man den Eltern Tschüss, Tschüss sagt. Und ich glaube, es ist so wichtig. Ich sehe ein junge Gemeinde vor mir. Ich hoffe, dass ihr, bevor ihr heiratet, innerlich und vielleicht auch äußerlich, aber vor allem innerlich, nicht mehr abhängig seid von euren Eltern. Dass Papa und Mama nicht mehr die ersten Bezugspersonen sind, sondern euer künftiger Partner. Dieses Loslassen von diesem Vertrauten. Meine Mama meint es immer gut mit mir und die hat immer einen guten Ratschlag und mein Papa ist immer da, mein Taxifahrer und so weiter und so fort. Das muss brechen. Wir dürfen erwachsen werden und wir dürfen sagen, unsere Eltern haben eben nicht mehr das Sagen. Ich kenne Ehen, die daran scheitern, dass Entscheidungen getroffen werden am Küchentisch und beide Ehepartner haben eigentlich im Kopf, was würde mein Papa sagen oder was würde meine Mama sagen. Aber sie haben ja unterschiedliche Eltern, also denken sie unterschiedlich. Und deswegen gilt es, Tschüss zu sagen. Und dann kommt der nächste Schritt und der ist cool. Und seiner Frau anhangen. So, wir haben ja lauter Pärchen. So, wenn ich euch anschaue, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr nicht gesagt habt, boah, jetzt muss ich den Timon schon wiedersehen. Also echt, oh Gott, was hast du dir dabei gedacht? Ja, ich vermute mal nicht. Sondern ich vermute, dass man wie normale Menschen sich verliebt, dass man den Partner schön findet, attraktiv findet, dass man ihn mag, dass man reden kann, dass man zu Hause ist, dass man ankommt, dass man innerlich ankommt, dass man das Gefühl hat, boah, niemand versteht mich so wie die Jenny. Niemand versteht mich so wie mein Schatz. So, das ist der Anfang, aber genau dort dürfen wir einfach den zweiten und den dritten und den fünften Knopf setzen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Knöpfe dann auch wirklich setzen, dass wir uns festmachen, dass wir das Leben teilen auf allen Ebenen. Als Teenager ist der körperliche Bereich natürlich super stark. Als junger Twin in meinem Alter ist natürlich, das ist so. So hat Gott uns geschaffen. Und jetzt heiratest du und das ist vielleicht das Neue. Alles andere konntest du eigentlich mit jedem anderen Menschen auch teilen. Tiefe Gespräche, in den Gottesdienst gehen, die Hände heben. Dafür musst du ja nicht verheiratet sein, oder? Aber das Körperliche ist das Neue. Und jetzt kommt die Gefahr, dass deine Ehe eigentlich aufgebaut ist auf diesem körperlichen Bereich und es reicht nicht aus. Sondern der Rat ist, lernt euch kennen auf allen Ebenen. Teilt das Leben. Berührt die Herzen des anderen. Lernt den anderen wirklich kennen. Plant gemeinsam euer Leben. Habt Ideen. Teilt, spielt miteinander und so weiter. Der seelische Bereich ist so wichtig. Ich würde niemanden trauen. Ich habe schon viele Leute getraut, die sagen, also wir finden uns total attraktiv, aber wir können nicht miteinander reden. Weil ich sage, ja, super, reicht nicht aus. Und das meine ich jetzt wirklich, weil der körperliche Bereich allein wird nicht eine Ehe kitten bis ans Ende des Lebens. Du brauchst mehr als nur Attraktion. Du brauchst diesen seelischen Bereich, wo es heißt, hey, wir reden miteinander, wir öffnen uns einander, wir verstehen einander. Wir stehen die tiefsten Gedanken, seine Sorgen, seine Ängste, seine Einsamkeit wird durchbrochen. Es gilt, dem anderen Gutes zu tun. Und natürlich auch der geistliche Bereich. Und das feiere ich hier an den jungen Pärchen dieser Church. Da merke ich, hey, da ist so ein gutes Fundament. Stell dir mal vor, du bist hier in dieser Gemeinde in der Mosaik und deine Freundin geht in die katholische Kirche. Spätestens, wenn ihr heiratet, müsst ihr euch entscheiden, welche Gemeinde geht ihr. Oder ihr geht getrennte Wege, dann kommen die Kinder. Wo wachsen die Kinder auf? Und vielleicht ist es geistlich gesehen auch machbar, aber ist es gut? Da geht es nicht um Sünde oder nicht Sünde, sondern ist es am Ende effektiv? Ist es gut? Und ich glaube, die allermeisten Menschen würden sagen, nee, ist nicht klug. Es macht Sinn, gemeinsam eine Kirche auszusuchen oder in der Gemeinde zu sein, gemeinsam irgendwo zu dienen. Das macht Sinn. Genau, dieses Anhängen, wir könnten das Ganze vertiefen. Und sie waren beide nackt, der Mann und die Frau, und sie schämten sich nicht. Nächstes Puzzlestück. In Hohelied lesen wir, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig, eine Flamme des Herrn, so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken können. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses für die Liebe geben würde, so würde man ihn nur verachten. Wie kostbar ist Liebe? Allen Reichtum deines Hauses ist nicht so kostbar wie Liebe. Und so stark ist die Liebe. Menschen haben das bewiesen. Unglaublich. Da waren Könige, die auf ihr Reich, auf ihre Krone, auf ihr Erbe verzichtet haben, weil sie unbedingt mit dieser einen Person, mit dem Schatz des Lebens zusammen sein wollten. Und sie haben nicht gesagt, wir sind Opfer, sondern wir haben gesagt, ich habe mich für den besseren Teil entschieden. Ich habe im Radio eine Geschichte gehört vor Jahren und die Geschichte habe ich nie vergessen, wo es von einer Frau hieß, dass sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn ins KZ gegangen ist. Sie hätte nicht gemusst. Sie war sozusagen nicht, wahrscheinlich nicht Jüdin, die anderen mussten, aber sie hat sich entschieden, freiwillig zu gehen, weil sie sagte, lieber sterben, lieber die letzten Monate mit meinem Mann und meinem Sohn verbringen, als alleine sein. Liebe ist unglaublich stark. Stark wie der Tod, stärker als der Tod. So stark ist Liebe. Und Gott selbst ist die Liebe. Er beweist es. Er sagt, größere Liebe, und dann sind wir bei Ostern, hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde. Gott liebt dich. Er hat sein Leben für dich gelassen. Das ist echte Liebe. Und ich glaube, danach sehnt man sich. Und jetzt ist hier dieses Bild, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Unser Ring, den wir heute tragen, ist so ein bisschen wie ein Siegel, nicht genau. Ein Siegel stand für viel, viel mehr, für Verträge wurden damit beglaubigt, ganz Wertvolles wurde versichert damit. Es war ein Zeichen von, es ist öffentlich, so ähnlich wie wir auch einen Ring tragen, ab dem Bund der Ehe, um klarzumachen, ich bin vergeben, ich bin verheiratet, ich habe einen Bündnispartner. Aber jetzt beginnt das Bild mit nicht, lege mich wie ein Ring auf deine Hand, auf deinen Finger, sondern wie ein Siegel auf dein Herz. Es geht also darum, dass dein Herz versiegelt ist, dass dein Herz geweiht ist, dass du deinem Partner innerlich gehörst. Und das ist übrigens bei Gott genauso. Gott liebt das Bekenntnis öffentlich, aber wenn es nicht ein Herzensbekenntnis ist, dann bringt es gar nichts. Wenn du nur hierher kommst und du glaubst gar nicht an Gott, du tust es vielleicht öffentlich, warum auch immer, dann ist es am Ende sehr, sehr hohl. Wenn es nur ein öffentliches Bekenntnis, ohne dass das Herz betroffen ist, dann reicht es nicht aus. Aber Liebe hat was mit dem Herzen zu tun. Seid ihr bei mir? Ja? Hey, es geht darum, dass du von deinem, und da geht es nicht um Gefühle, sondern es geht um mehr als Gefühle. Es geht darum, dass du sagst, mit jeder Faser meines Seins will ich meinen Partner glücklich machen, bis dass der Tod uns scheidet. Also es sind Gefühle, aber mehr als nur ich fühle mich gerade so schrecklich verliebt, sondern es ist eine ganz, ganz tiefe Herzensentscheidung. Dieses Wissen, ich gehöre dem anderen. Ich will dem anderen gehören. Ich will für den anderen da sein. Ich will für den anderen kämpfen, in guten wie auch in weniger guten Zeiten. Also Ehe ist ein Herzensbund. Und ich glaube, heute muss man es kaum betonen. Aber es ist nicht nur ein Herzensbund, sondern Ehe ist auch ein öffentlicher Bund. Und wir leben in einer Zeit, wo die Welt uns vorgaukelt, du kannst so manches von der Ehe vorwegnehmen. Und eigentlich hat Gott es anders gedacht, damit der Mensch geschützt ist. Es gibt manches, was eigentlich erst in der Ehe vollzogen werden sollte, damit die Ehe auch heilig ist. Und an dieser Stelle merken wir, wie Prägung der Welt ganz anders ist als die Prägung Gottes. Und die Frage ist, wer weiß es besser? Und ich glaube, dass der Schöpfer es besser weiß. Und woher weiß ich das? Indem ich mir die Menschen anschaue, die danach leben. Und ich denke, hey, wir haben gestern Jutta und Jürgen Burzlaff, knapp 70 Jahre, bedankt. Wenn ich mir dieses Ehepaar anschaue, sie haben Kinder, sie haben Enkelkinder, wenn ich sehe, wie die miteinander umgehen, dann denke ich, ihr seid Vorbilder an Ehe. Wenn ich hier den Jürgen und die Meise anschaue, also nicht Menschen, die man nicht kennt, sondern Menschen, die man kennt. Wenn ich Menschen sehe, die verheiratet sind, wie sie leben und dann wie sie sich geben, dann denke ich, ja, so will ich es auch haben. Warum? Zum einen, weil Gott selbst dieses Bild zeichnet und zum anderen, weil einfach unsere Logik es uns zeigt, dass es für uns selber gut ist. Stell dir mal vor, dein Ehepartner würde fremdgehen. Wärst du glücklich darüber? Wer würde sagen, soll er doch fremdgehen, ist doch seine Sache, sein Körper. Kennt ihr diese Sätze? Und wir merken, nee, das ist nicht cool. Da ist ein Ehebruch. Es ist alles andere als cool, wenn man etwas, was eigentlich heilig ist, bricht. Und Gott will eigentlich uns davor schützen. Ehe ist ein öffentlicher Bund. Ein Bund, den wir eingehen, ganz bewusst. Und nichts Heimliches, sondern jeder darf es sehen. Stell dir mal vor, du bist 16, 18, 20, 23, 25, 37 wie Benny. Ich glaube, mit 37 hat er jetzt geheiratet. Oder 53, völlig egal. Von mir ist auch, mein Opa hat mit 86 nochmal geheiratet. Geht auch. Und jetzt hast du Schmetterlinge im Bauch. Und die Frage ist, was tust du jetzt? Und da würde ich euch gerne ein paar Tipps geben, die ganz einfach sind. Das erste ist, kann ich mir vorstellen, mit diesem Menschen ein Leben lang zusammen zu sein? Und wenn du sagst, hey, ich finde die unglaublich süß oder unglaublich schön, aber, und dann kannst du diesen Satz nicht von ganzem Herzen bejahen, dann solltest du keinen Schritt weitergehen. Die nächste Frage ist, wie gefällt mir der innere Mensch? Das Äußere spricht dich vielleicht an, aber das Äußere ist nicht entscheidend, auch wenn es wichtig ist. Es gibt Dinge, die wichtiger sind. Wie gefällt mir ihr Sein, ihr Wesen, ihr Charakter? Wie geht sie mit Situationen um? Wie gefällt mir, wie gesagt, der innere Mensch? Finde ich sie schön, anziehend, fasziniert sie mich? Auch wichtig. Was für ein Lebensstil verfolgt sie? Pastor Austin hat hier in der Teamnight erzählt, dass er verknallt war in die Shonda und umgekehrt. Und sie haben es irgendwie gemerkt, so hat er es nicht formuliert, aber so war es. Und er wusste, ich gehe nach Belgien und sie bleibt in Amerika, also ist es schwierig. Und dann sind sie ausgegangen und sie sprachen darüber und es stellte sich fest, sie fahren beide nach Belgien. Und dann war schon die Tür ein bisschen weiter offen. Stell dir mal vor, in deinem Herzen ist, ich möchte Karriere machen, Karriere, Karriere. Und deine Frau will was ganz anderes und es beißt sich irgendwo. Also wir dürfen schon schauen, passen unsere Lebenskonzepte übereinander oder eben auch nicht. Was sagen deine Freunde, was sagt deine Familie dazu? Also ich war schon verschossen als Teenie und meine Eltern haben gesagt, hey, das ist nicht ganz so gut. Und in dem Moment wollte ich es nicht verstehen und im Nachhinein dachte ich, Mann, war ich blind, war ich dumm. So, manchmal ist es gut, Leute zu fragen. Leute, die man kennt, die einem kennen. Kann ich mit ihren oder mit seinen Fehlern leben? Können wir miteinander reden? Glaube ich, so wichtig. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. So, der Schreiber, und ich bin fast am Ende, in diesem vorletzten Bild geht es darum, es gibt diese Liebe und es gibt Leidenschaft. Und Leidenschaft ist wie ein Feuer. Und jetzt haben wir alle den Putin und Gaspreise im Kopf. Stellt euch mal vor, wir hätten die beste Gasheizung ganz neu installiert und es gäbe kein Gas mehr. Dann würde es nicht warm werden. Und das ist genau das, was geschieht in manchen Ehen. Dass Menschen, eigentlich passt alles, aber sie vergessen, Brennholz nachzulegen. Sie vergessen, Gas zu kaufen. Sie vergessen, Öl zu kaufen. Der Öltank ist leer und der Winter kommt und es wird kalt. Und wofür steht dieses Öl? Es steht eigentlich für Werke, für Taten der Liebe. Es steht dafür, dass wir den anderen sehen und dass wir dem anderen begegnen, dass wir Zeit mit dem anderen verbringen. Ich glaube, Liebe buchstabiert sich mit Zeit. Z-E-I-T, ganz einfach. Und wenn du nicht bereit bist, Zeit zu investieren, dann liebst du nicht. So einfach. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau das tun, dass wir Zeit investieren. Und am Anfang wollen wir das sogar. Und ich hoffe auch, wenn es schwierig ist, wollen wir es und tun es ganz bewusst. Schenkt einander Aufmerksamkeit. Füllt diesen Liebestank durch Zeit, durch Komplimente. Also das ist absolut meine Liebessprache. Ich liebe nette Worte. Und meine Frau kann das sehr, sehr gut und das tut mir so gut, ja. Aber ich glaube, jeder Mensch sollte Komplimente hören. Ein Erziehungsratgeber sagt uns Eltern, sag deinem Kind 500 Mal, 1000 Mal, du bist wunderbar, du bist ein geliebter Sohn, ein geliebtes Kind. Ich habe Wohlgefallen an dir. Jesus selber hört es von seinem Vater im Himmel. Und ich glaube, wir geben das unseren Kindern mit. Ich sage das ganz oft, hey, ich feiere dich. Ich finde dich super. Ich mag dich. Gute Worte setzen Leben frei. Dunkle Worte rauben Leben, rauben Kraft, oder? Wie viele dunkle Worte sprechen wir einfach so lapidar, statt segnende Worte auszusprechen? Und da geht es noch nicht mal um Ehe. All das können wir auch außerhalb tun, selbstverständlich. Wie wäre es, wenn wir gute Worte sprechen, segnende Worte? Aber ganz besonders in diesem Bund, den wir eingegangen sind, dass wir Gutes sagen. Geschenke. Ich bin nicht der Geschenkemensch. Ich könnte auf Geschenke mehr oder weniger verzichten, aber ich bin verheiratet mit einer Frau, die Geschenke mag und die es noch mehr liebt, Geschenke zu machen. Also unser Konto geht immer runter, nicht weil sie so viele Geschenke bekommt, sondern weil sie es liebt, anderen Geschenke zu machen. Aber indem sie anderen Geschenke macht, ist sie selber glücklich. Und wisst ihr, wer diese Liebessprache auch hat? Gott. Gott schenkt und schenkt und schenkt und er schenkt im Überfluss. Wir haben das gerade gehört von diesem ersten Wunder, Wasser in Wein. Warum? Weil er ein überströmender, schenkender Gott ist. Schau dir mal die Bäume draußen an. Wir leben gerade neben einem Park und gerade jetzt, wir waren ganz traurig um den Schnee, aber noch sind sie da, sind die ganzen Bäume wunderschön rosa. Der ganze Baum ist ein Blumenstrauß. Du könntest eigentlich den Baum fällen und den blauen Baum mitnehmen und sagen, Schatz, hier. Und ich denke mir, Gott, was für ein Verschwender bist du. Aber so ist Gott. Apfelbäume, schon mal gesehen? Ey, ich liebe Äpfel, aber ein Apfelbaum, da stehst du da, boah, krass, Gott, was so eine Verschwendung. Also Gott liebt Geschenke, Körperlichkeit, Zärtlichkeit, auch eine Liebessprache, so wichtig, praktische Hilfe. Was nützt dir der Satz, ich liebe dich, wenn die Heizung kaputt ist? Ja, dann musst du entweder die Heizung reparieren oder kurz zum Telefonhörer greifen und dafür sorgen, dass jemand sie repariert. Liebe ist eben nicht nur sentimental, sondern wird ganz, ganz, ganz praktisch. Leidenschaft, wie heißt es, dass nicht mal Ströme diese Leidenschaft töten können. Ich schließe mit dem letzten Bild und ich dachte, ich bringe das, weil so viele hier so jung sind. Und damit schätze ich nicht euer Alter. Da heißt es, wir haben eine junge Schwester, sie ist noch sehr jung und hat keine Brüste. Was sollen wir tun, wenn die Zeit kommt, dass jemand um sie werben wird? Wenn sie eine Mauer ist, dann schmücken wir sie mit einer silbernen Krone. Doch wenn sie eine Tür ist, müssen wir sie mit Balken verriegeln. Es ist ein Bild, es ist ziemlich klar, aber das ist doch genau die Realität. Ich weiß nicht, vielleicht bist du noch nicht verliebt, verlobt, verheiratet. Und wenn du in dieser Phase bist, dann rate ich dir, sei du als Frau eine Mauer. Und wenn du eine Mauer bist, dann wird irgendjemand irgendwann mal der Ritter kommen und er wird sagen, und ich will in diese Mauer. Und ich setze alles dran, um an dieser Mauer hindurchzukommen. Und dann wird er alles dran setzen und wenn er dich erobert hat, dann ist er dein Gefangener. Dann gehört er dir und du gehörst ihm. Bist du aber eine Tür und sagst so, hey, schaut meine Schönheit an, schaut mal, wie schön der Garten hier ist. Eine Tür sagt, ich bin leicht zu haben für jedermann. Und jetzt kommt es, der Teufel gaukelt dir vor, du bist dann wertvoll, wenn du eine Tür bist. Aber die Realität ist genau umgekehrt. Die Realität ist, du bist dann wertvoll, wenn du eine Mauer bist. Das zeichnet zumindest dieses Bild und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das auch. Und Gott lädt dich ein, nicht was auch immer zu sein, ein Mensch zu sein, der sagt, ich brauche keine Liebe und ich will nicht in die Ehe, ganz im Gegenteil. Sondern Gott sagt, hey, bewahr dich auf für den Tag der Ehe. Und wenn der Richtige kommt, wecket die Liebe nicht auf, heißt es. Wenn dieser Tag kommt, dann wirst du spüren. Und dann rate ich dir gleichzeitig, sei nicht fromm verprägt. Es gibt zu viele Christen, die warten auf den Engel, der kommt und sagt, siehe, mein Sohn, hier deine Frau. Dieser Engel kommt nicht. Sondern du darfst schon deinen Verstand einsetzen, du darfst auf dein Herz hören. Du darfst auch mal ein Risiko eingehen. Du darfst anfangen zu reden. Manche Leute sind verliebt über Jahre, ohne dass sie je miteinander geredet haben. Komisch, oder? Aber true story. Und denen würde ich einfach raten, hey, fang doch mal an zu reden. Vielleicht merkst du, dass das Bild, was du von der Person hast und die Realität ganz weit voneinander klafft. No risk. Ich lade dich ein. Umarme den Gedanken Gottes. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Und ich rate dich ein, gerade wenn du noch nicht verheiratet bist, dieses Bild von Ehe klar zu haben. Denn wenn du es nicht klar hast, dann wird es schief gehen. Dafür sind Eltern da, dass sie ihren Kindern genau dieses Bild klar malen. Dafür ist Gemeinde da. Dafür sind wir da, dass wir dieses Bild klar malen. Wenn das Bild nicht klar ist, glaub mir, wir werden es verratzen. Deswegen ist es so wichtig. Keiner setzt sich einfach ins Auto und fährt los, oder? Und wer das tut, der geht ein sehr, sehr großes Risiko ein. Normalerweise machen wir einen Führerschein. Warum? Weil das Auto wertvoll ist und gefährlich. Man kann so viel falsch machen. Man kann selbst sterben und andere dabei umbringen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Plan Gottes umarmen, den wir in der Bibel sehen. Dass wir sagen, Gott, wie hast du dir das gedacht? Und dass wir dann nicht kommen und sagen, aber, kennt ihr das aber? Sondern sagen, hey Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Wille ist gut für mein Leben. Und davon bin ich absolut, absolut, absolut überzeugt. Amen. Jesus, danke von ganzem Herzen für jeden Einzelnen hier. Du weißt, wo wir stehen. Und ich bete einfach, dass du ja uns leitest. Ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Plan der Ehe, für diesen Plan, dass wir nicht einsam sind, nicht alleine sind in dieser Welt, sondern dass wir das Leben teilen. Und nicht teilen mit Menschen, die irgendwie komisch sind, sondern teilen mit einer Person, die uns liebt. Mit einer Person, die sagt, ja, mit dir will ich alt werden. Mit dir will ich das Leben teilen. Gott, danke für diesen genialen Gedanken der Ehe. Gott, und ich bete, dass wir als junge Menschen und dass die jungen Menschen hier diesen Gedanken der Bibel wirklich umarmen. Dass sie sagen, Gott, danke, dass ich Mann bin. Danke, dass ich Frau bin. Danke, dass ich ja geschaffen bin für die Ehe. Und hilf mir, ja, eine Mauer zu sein, dort, wo die Zeit noch nicht reif ist. Und hilf mir auch zu merken, dort, wo der Richtige kommt oder die Richtige, Gott. Ich bete darum. Gott, danke für diese Reihe. Danke für so viele wertvolle Tipps, die wir von so unterschiedlichen Menschen gehört haben. Und hilf uns einfach, die eine oder andere Sache nicht nur zu verstehen, sondern auch ja, umzusetzen. Amen.